NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Oktober 1369. Der Todestag von Margarete Maultasch, Alleinerbin von Tirol.
Foemina in ex hauste libidines et audax.
Eine Frau unerschöpflicher Lust und Frechheit soll sie gewesen sein.
Qua monstruosius et peius in vita mortalium nihil est.
Monströs und niederträchtig wie keine zweite. Die Chronisten des späten Mittelalters sprechen eine deutliche Sprache.
Ein Weib unersättlicher Begierd und ein Exempel aller Unkeuschheit.
Unfreundlich von Mund und Augen, geil und blutgierig.
Margarete von Tirol, die Maultasche genannt.
Von wegen ihres großen, geschwollenen Munds.
Andere benutzen das Wort Maultasche in der Bedeutung von Hure oder als vulgärsprachlichen Ausdruck für Vagina.
So wenig schön von außen, als sie innen war.
Ein Ungestalt, unkühsch Weib.
Die hässliche Herzogin Margarete Maultasch.
Nein, das ist also überhaupt ein Blödsinn. Das ist völlig falsch.
Wilhelm Baum ist Historiker und sagt, hinter all den Schmähungen stecke eine bösartige Kampagne.
Man hat sie verunglimpft und man hat sie also durch den Dreck gezogen.
In Wahrheit sei Margarete eine schöne Frau gewesen.
Sie war außerordentlich schön.
Doch sie legte sich mit der Kirche an.
Und das war natürlich ein unerhörter Skandal.
Trennte sich eigenmächtig von ihrem Gatten.
Weil der Mann impotent war.
Sie führte ihren Kampf um die Macht mit den wenigen Mitteln, die einer Frau im Mittelalter zur Verfügung standen. Dabei wurde viel schmutzige Wäsche öffentlich gewaschen.
Wunderbar!
3 mächtige Familien streiten zu Beginn des 14. Jahrhunderts um die Herrschaft über Mitteleuropa.
Die Habsburger, die Wittelsbacher und die Luxemburger, die rittern sozusagen um die Position Nummer 1 mit allen Methoden, Heiratspolitik und so weiter. Ja.
Ein besonderer Leckerbissen scheint auf dem Tablett zu liegen. Das Land Tirol mit seinen strategisch wichtigen Alpenpässen. Der Landesherr hat nämlich keinen männlichen Erben, dafür aber eine Tochter, Margarete. Es wird verhandelt, geschachert und vermählt. Den Zuschlag bekommen die Luxemburger.
Matrimonium Ratum.
Eine nach Kirchenrecht geschlossene Ehe. Geschlossen, aber noch nicht vollzogen, denn die Braut Margarete ist erst 12. Ihr Gatte, Johann Heinrich von Luxemburg, sogar noch 4 Jahre jünger. Nach mittelalterlichem Recht aber ist die Ehe erst gültig, wenn Braut und Bräutigam miteinander Geschlechtsverkehr hatten.
Matrimonium consumatum.
Darauf wird nun gewartet. Doch schon als Kinder zanken die beiden. Und als sie erwachsen werden, stellt sich auch kein Eheglück ein.
In der Folge klagte sie ihn an, dass er geschlechtskalt und impotent zum ehelichen Beischlaf sei.
Irgendwo wird erwähnt, dass er seine Frau in die Brustwarzen gebissen hat. Ja.
Man sagt, dieser habe sie so weit missbraucht, dass er die Zitzen ihrer Brüste abbiss.
Es ist eine Seltenheit, dass wir so genau über das unglückliche Liebesleben an einem Hof unterrichtet werden. Doch Margarete hat keinen sehnlicheren Wunsch, als diesen Kerl aus dem Bett zu kriegen. Ab jetzt werden die Chronisten mit peinlichen Details versorgt.
Ich habe mir übrigens eine Stelle herausgesucht. Wenn Sie wollen, kann ich das vielleicht mal vorlesen. Als ihr Mann eines Tages zur Jagd aufgebrochen war, rief sie möglichst viele Adelige und Ritter zusammen zu einer geheimen Versammlung und sagte: Zum Wohl des Herzogtums
Kärnten will ich euch ein Geheimnis enthüllen. 7 Jahre war ich mit ihm im Ehebett. Ganz sicher ist, dass er mit mir keinen Geschlechtsverkehr haben kann, da er ein Mann ohne Manneskraft ist.
Sie behauptete, sie sei Jungfrau.
Er sei nicht imstande, seinen ehelichen Pflichten zu genügen.
Ich will aber Mutter werden und Nachkommen haben, damit das Herzogtum nicht von der geraden Linie abkomme.
Mit diesem Mann, Johann Heinrich von Luxemburg, ginge das nun mal nicht.
Frigidum.
Und unfähig zur fleischlichen Vereinigung.
Et impotentem ad copulam carnalem.
So beschimpft sie ihn.
Et ideo non fuisse matrimonium inter eos.
Und deshalb sei die Ehe nie vollzogen worden, sprich ungültig.
Ob der wirklich impotent war, es spricht vieles dafür, aber beweisen kann man das natürlich nicht.
Johann Heinrich, unterwegs auf der Jagd, wird sich wundern, wenn er wieder heimkommt.
Als ihr Mann Johann zur letzten Tagesstunde das königliche Schloss Tirol betreten wollte, wo er mit der Herzogin wohnte, war die Türe geschlossen.
Man sagte ihm, er solle sich eine andere Bleibe suchen. Denn die Herzogin sei einem anderen Mann versprochen worden, der zu einem ehelichen Beischlaf mit ihr tauge. Traurig kehrte er um und wollte in mehreren Schlössern Eingang finden. Aber er konnte es nicht, da die Besitzer von der Herzogin den Auftrag hatten, ihn nicht einzulassen.
Welch Blamage für das Haus Luxemburg. Natürlich sinnen die auf Rache. Doch da hat Margarete vorgesorgt. Längst hat sie Kontakt zu Kaiser Ludwig dem Bayern aus dem Hause Wittelsbach aufgenommen. Seinen soeben verwitweten Sohn will der ihr zum Manne geben, denn auch die Wittelsbacher finden, Tirol ist eine Hochzeit wert. Noch im Winter des Jahres 1342 überqueren Kaiser Ludwig und sein gleichnamiger Sohn die Alpen.
Und übrigens bei dem Zug über den Jaufenpass ist ein Bischof von Freising gestürzt.
Der sollte eigentlich die Trauung vornehmen.
Hat sie den Hals gebrochen?
Die Luxemburger und der Papst werden das später als Gottesurteil auslegen.
Aber der Ludwig der Bayer hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen.
Der Wittelsbacher freut sich vielmehr, dass er dem luxemburgischen Konkurrenten jetzt das Land wegschnappen kann.
Der Kaiser sang in der Freude seines Herzens mit hoher Stimme Jubellieder.
Ein singender Kaiser, von derlei ist selten zu lesen. In Tirol vermählt er seinen Sohn mit der, wie die Chronisten jetzt noch berichten, schönen Margarete von Tirol.
Pulchra nimis steht bei Matthias von Neuenburg. Sie war außerordentlich schön, ja?
Der Kaiser gab ihr einen Ring und der Sohn vollzog den ehelichen Beischlaf.
Und jetzt wird das beschrieben, dann gehen sie sozusagen ins Bett.
Als der Kaiser tags darauf ein Essen veranstaltete, sagte er in Gegenwart der Adligen: Herzogin, ist mein Sohn, dein Mann, nicht ein richtiger Mann und hat daher mit dir ehelich geschlafen? Und sie antwortete:
Ja, mein Herr Kaiser, das ist ein richtiger Mann.
Tirol gehört ab jetzt zu den Wittelsbachern. Margarete wird einen Jungen gebären. Alles könnte gut sein. Ist es aber nicht.
Nicht zur Gattin, zur Buhlerin hat er sie genommen.
Ohne kirchlichen Eheprozess.
Was für ein unlöbliches und tadelnswertes Beispiel.
Die Luxemburger wenden sich an den Papst. Verflucht sei dieser bayerische Kaiser, der es sich anmaßt, seinen Sohn mit einem Weib zu verheiraten, das nicht einmal ordentlich geschieden ist. Und ordentlich scheiden, das kann ja doch wohl nur der Papst selbst.
Weil der Papst natürlich glaubte, dass er alleine zuständig ist, zu entscheiden, wie das da mit der Ehe ist. Oder?
Am Hofe Ludwigs des Bayern aber sitzen findige Theologen, die dem Papst das Recht, über derlei Fragen zu richten, einfach absprechen.
Es besteht kein mindester Zweifel, dass die Ehesache in der Kompetenz des Kaisers liegt.
Also man könnte etwas salopp sagen, das erste Mal in der Geschichte Europas, dass eine Frau ihren impotenten Mann hinausgeworfen hat und dann kam ein neuer Mann und dann gab es Theologen und Juristen, die haben gesagt, diese zweite Ehe ist eigentlich gültig, weil die erste gar nicht vollzogen wurde.
Ungeheuerlich. Der Papst spricht den Kirchenbann aus über Margarete, ihren neuen Gatten, über den Kaiser sowieso und natürlich seine aufmüpfigen Theologen. Währenddessen rüsten die Luxemburger zum Krieg. Und der Bruder des verstoßenen Ehemannes, der Luxemburger Karl, setzt alles daran, jetzt selbst Kaiser zu werden. Zunächst aber will er Tirol erobern.
Anfang Mai 1347 kam Karl und machte sich daran, Tirol zu belagern.
Margarete selbst leitet die Verteidigung der Burg Tirol.
Virilita.
Wie ein Mann, wie es anerkennend heißt. Die Angreifer werden vertrieben. In der Erinnerung der Zeitgenossen wird Tirol im Folgenden von Unglück und Katastrophen heimgesucht. Erst bebt die Erde.
Am 25. Januar im Jahre des Herrn 1348.
Dann bricht eine verheerende Seuche aus.
Es kamen bei Mann und Weib an den Leisten oder in den Achselhöhlen Geschwulste zum Vorschein, die manchmal so groß wie ein gewöhnlicher Apfel, manchmal wie ein Ei wurden.
Die Beulenpest, und die Chroniken erwähnen
Haberschrecken,
Heuschreckenschwärme, die nicht nur die Ernten verwüsten.
Sie zerkauten Frauenmäntel und Rock.
Der erste Sohn Margaretes stirbt früh. All diese Ereignisse werden als Strafen des Himmels gedeutet.
Die klerikale Propaganda hat natürlich Gift und Galle gespuckt und versucht, Margarete mit allen Mitteln sozusagen in den Dreck zu ziehen, lächerlich zu machen.
Zumal ihr erster Gemahl nun selbst die Scheidung von ihr verlangt. Er will ebenfalls erneut heiraten. Erstaunlicherweise argumentiert er, exakt wie Margarete, mit seiner Unfähigkeit zum Geschlechtsverkehr.
Matrimonium ratum et non consumatum.
Die Ehe wurde geschlossen, jedoch nie vollzogen. Er habe sich ja bemüht,
ein Fleisch zu werden.
Allein es hätte nicht funktioniert. Johann von Luxemburg kann sich dies nur erklären durch böse Zauberei. Er muss verhext gewesen sein.
Maleficiatus.
Der Papst scheidet jetzt die Ehe. Doch der Ruf Margaretes ist dahin. Die Zeiten haben sich gewandelt. Kaiser ist nun ein Luxemburger, Karl IV. Als Margaretes zweiter Ehemann, der Wittelsbacher, stirbt,
ziemlich unerwartet,
wie es in den Chroniken heißt, kursiert sogleich das Gerücht, sie habe ihn auf dem Gewissen.
Man erwähnt von dieser großen und langen Geschichte, wie diese mannstolle Witwe nach dem Tod des Genannten jenem die Grafschaft versprach, den sie beim ehelichen Akt potenter finden würde. Obwohl viele Adelige herangelassen worden waren, gefiel keiner.
Also die haben dann die ganzen Hurengeschichten, mit wem sie alles Geschlechtsverkehr betrieben hätte. Das ist alles reine Erfindung.
In der Folge scheuten sich die Söhne der Fürsten, an sie heranzutreten. Und sie hielten sie auch nicht für wert, weil ihr Frauenkörper hässlich und ihr Leben schändlich war.
Alles böse Verleumdung, päpstliche Propaganda, sagt der Historiker Wilhelm Baum, der ein Buch über Margarete geschrieben hat, über
das Schicksal einer Frau im Mittelalter.
Einer unbequemen Frau.
Sie hat einen großen Mund und ein hässlich Gesicht, weswegen man sie Multesch nannte.
Es gibt doch sehr viele Dinge irgendwie, die darauf hindeuten, dass eine tüchtige, hübsche Frau eigentlich von den Männern nur benutzt wurde, um an die Macht zu kommen, um das Land Tirol in den Besitz zu bekommen und Politik zu machen.
Das Ende ihres Lebens ist voller Verbitterung. Ihr zweiter Sohn, der Thronfolger, stirbt ebenfalls früh. Natürlich wird behauptet, von ihrer Hand.
Man erzählt, dass die mitleidlose Mutter dies tat, um ihre Zügellosigkeit freier entfalten und ihr verbrecherisches Leben weiterführen zu können.
Politisch wird sie kaltgestellt und aus ihrem Herzogtum verdrängt.
Und man ist dann also einfach eiskalt über sie hinweggeschritten und sie ist mehr oder weniger in Vergessenheit gestorben.
Heute, vor 645 Jahren, in Wien.
Es ist doch kein Grab von ihr erhalten.
Die böse Propaganda aber hat sie überlebt. Die Geschichte vom
Weib unersättlicher Begierd und ein Exempel aller Unkeuschheit.
Sie umarmt die Männer, erdrückt sie und saugt deren Blut aus. Sie ward Multesch genannt.
Die schöne Herzogin Margarete
Pulchera Mimis.
Wie es in der einzigen zeitgenössischen Quelle heißt.
Pulchra Nimis ist die einzige Aussage über ihr Aussehen. Ne? Sie war außerordentlich schön.
Diese Frau starb heute vor 645 Jahren. Überlebt aber hat das Monster, das feindliche Kirchenpropaganda aus ihr gemacht hat, die hässliche Maultasche.
Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Margarete Maultasch, die am 3. Oktober 1369 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.